Im Jahr 2023 jährt sich die Zusammenkunft im ersten deutschen Parlament der Frankfurter Paulskirche zum 175. Mal. An den Feierlichkeiten beteiligt sich unter anderem der Frankfurter Meisterzirkel der Freimaurer mit einer Reihe von Aktivitäten. Eine davon ist dieser Podcast. Unter verschiedenen gesellschaftlich relevanten Themen sind aktuelle und historische Aspekte thematisiert, die Angehörigen der Nationalversammlung, die Rolle der Freimaurerei, der Prozess der Demokratisierung.
Herzlich willkommen im Frankfurter Demokratiecafé. In der Tradition der ersten Abgeordneten des Paulskirchenparlaments, die vor 175 Jahren in den Gastronomien rund um die Paulskirche zusammenkamen, um ihre Gedanken und Ideen zur Demokratie miteinander auszutauschen, treffen sich in unserem Podcast Vertreter aus Gesellschaft, Politik und Freimaurerei, um miteinander über die Entstehung demokratischer Gedanken und Institutionen in Deutschland zu sprechen. Heute wird Dirk, der in dem Gebiet der historischen Bildung arbeitet, mit Daphne und Olaf sprechen, die in dem Bereich der literarischen Bildung bzw. dem Archivwesen tätig sind. Die Namen wurden von der Redaktion verändert.
In der heutigen Episode geht es um Heinrich Hoffmann, den Autor des Buches Der Struwwelpeter. Er war sowohl Mitglied des Frankfurter Tarnvereins Tutti Frutti als auch der Frankfurter Freimaurerloge Zur Einigkeit. Zu den genauen Zusammenhängen kommen wir im Laufe der Episode. Zunächst hören Sie einen Auszug aus seinem bekannten Kinderbuch.
Sieh einmal, hier steht er. Pfui, der Struwwelpeter! An den Händen beiden ließ er sich nicht schneiden, seine Nägel fast ein Jahr. Kämmen ließ er nicht sein Haar. Pfui, ruft ein jeder. Garstiger Struwwelpeter! Das war ein Auszug aus dem bekannten Kinderbuch der Struwwelpeter.
Wir sind hier im Struwwelpeter-Museum in Frankfurt, in der Neuen Altstadt, hinter den Lämpchen 2 bis 4. Und wer war denn eigentlich Heinrich Hoffmann? Wie kam er überhaupt auf die Idee, den Struwwelpeter zu verfassen?
Heinrich Hoffmann ist ja bekannt vor allem als Autor, dank seines Bestsellers, der Struwwelpeter. Die Idee kam ihm, als er für seinen Sohn Karl 1844 ein Buch kaufen wollte zu Weihnachten, aber enttäuscht war über das Angebot und dann sich eben ein Schreibheft kaufte und selbst etwas darin zeichnete und eine Geschichte schrieb, die nicht nur interessant war, sondern auch pädagogisch wertvoll zu seinen Lebzeiten.
Was viele nicht wissen, Heinrich Hoffmann war auch politisch interessiert. Er war Netzwerker, Vereinsgründer. Ja, was wissen wir denn noch?
Und Arzt. Hauptsächlich Arzt. Genau. Er hat doch die neue Nervenheilanstalt gegründet, die aus heutiger Sicht für damalige Verhältnisse schon sehr fortgeschritten war. Wusstest du eigentlich, dass Heinrich Hoffmann sich auch als Zwiebel bezeichnete?
Nein.
Ja, das liegt daran, dass er zwei Gesellschaften gründet. Einmal die Gesellschaft der Tutti Frutti und den Bürgerverein. So, und weil es aber in einer brisanten Zeit stattfand, nämlich im Vormärz, war es wichtig, unerkannt zu bleiben. Und so gaben sich die Mitglieder Namen von Gemüsesorten oder Früchten. Und er bezeichnete sich eben als Zwiebel. Denn die Zwiebel, so wie er auch, ist vielhäutig, hat aber auch etwas Beißendes. Und so bezeichnete er selbst seinen Spott. Ich möchte nochmal darauf zurückkommen, auf das, was du vorhin gesagt hast, nämlich, dass Heinrich Hoffmann Mitglied im Vorparlament der Paulskirche war. Als Vorparlamentarier war er politisch sehr aktiv. In Gedichten, Satiren und Artikeln kommentierte er das Geschehen. Und sein politisches Ziel war ein geeintes Deutschland mit einer konstitutionellen Monarchie unter preußischer Führung. Und in einem seiner Briefe vom 18. März 1848 schreibt er, ich finde, das zeigt sehr eindrücklich, wie er für seine Ziele brannte: Geschrieben habe ich's mit vollklopfenden Pulsen, die Feder in mein Herzblut getaucht.
Wie lautet das Gedicht denn?
Horch auf, mein Volk. Horch auf, mein Volk. Ob deutschen Landen geht brausend jetzt ein Sturm einher. Hoch weht dein Banner, frei von Banden, und beugen sollst der Sturm nicht mehr. Treu, Hand in Hand, fest, Mann an Mann. Mein Vaterland, dein Tag bricht an.
Nach dem Besuch im Struwwelpeter-Museum gehen wir vorbei an der linksseitig gelegenen Schirn direkt Richtung Römerberg. Und schon taucht auf der rechten Seite die Paulskirche auf. Und nachdem wir den Römerberg überquert haben werden, biegen wir in die Münzgasse ein, in der sich das Institut für Stadtgeschichte befindet. So, nun sind wir im Stadtarchiv angekommen, das sich im geschichtsträchtigen Karmeliterkloster befindet. Sind hier Quellen von dem Frankfurter Verein Tutti Frutti erhalten?
Ja, 3 Bände mit den Protokollen der Gangesgesellschaft haben wir noch, in denen auch kolorierte Zeichnungen zu finden sind.
Wer traf sich dort?
Eine Gruppe einflussreicher Frankfurter, von denen viele bis heute sichtbare Spuren hinterlassen haben. Sie nutzten die Zusammenkünfte als Bühne, um in einem Kreis von Gleichgesinnten neue literarische, musikalische oder wissenschaftliche Werke vorzustellen und auch darin Grenzen zu überschreiten. Zum Beispiel Hoffmann, der Arzt, las dort eigene Gedichte vor. Maler, Musiker und Wissenschaftler betätigten sich als Literaten.
Befanden sich darunter auch Logenmitglieder?
Ja, der halbe Beamtenrat der Loge zur Einigkeit. Heinrich Hoffmann hat beispielsweise dort sein Buch Struwwelpeter vorgestellt. Und Maximilian Hessemer, Heinrich Weismann, Georg Ludwig waren alle von der Loge zur Einigkeit. Aus der Loge zur aufgehenden Morgenröte war beispielsweise der Schriftsteller und Dichter Theodor Kreuznach anwesend.
Wann wurde der Tarnverein gegründet und wie muss man sich das Vereinsleben vorstellen?
Gegründet wurde der Verein auf seiner 3. Sitzung am 24. Oktober 1840. In den Protokollen steht dazu, die Gesellschaft soll fortan den Namen Tutti Frutti führen, weil sie teils mit allem, was das Leben bietet, sich zu befassen befugt ist, nur nicht mit den langweiligen und weil sie teils aus allerlei Sorten von Käuzen bestehen soll. Als Symbol soll die Gesellschaft die Lotusblume führen, die als Symbol der Zeugungskraft von den Indern verehrt wird und die uns deshalb den Zweck unseres Zusammenseins, geistiges Schaffen, vor Augen halten soll. Die fernöstliche Metaphorik, garniert mit etwas Geheimnistuerei, wurde begeistert von den Mitgliedern aufgenommen. Mhm. Die Gesellschaft loste regelmäßig einen Obmann, einen Präsidenten aus, der 4 Wochen amtiert und den Titel Brahma trug. Dieser Brahma sorgte dafür, dass die Abende nach festen Regeln verliefen, etwa wenn es um die Aufnahme neuer Mitglieder ging, vor allem aber dafür, dass für jeden Abend ein oder mehrere Gegenstände der Unterhaltung und Belehrung vorlagen. Heinrich Hoffmann kam in den ersten beiden Vereinsjahren zum Beispiel auf 75 Bäder und 277 Vorträge. Mhm. 7-mal habe laut den Protokollen der Architekt und Schriftsteller Friedrich Maximilian Hessemer über seine Reise nach Ägypten berichtet und sein Märchen Yusuf und Nafisa an weiteren 4 Abenden vorgetragen. Es sei sogar vorgesungen worden. Manchmal erhielten Mitglieder auch Themen, zu denen sie vortragen sollten. Der Arzt Hoffmann etwa sprach über Hirnareale, der Dramatiker Karl Gutzko über den Grund des häufigen Klagens über Mangel an guten Operntexten, der Verleger Karl Lönning über den persönlichen Einfluss der Buchhändler auf die Literatur und der Maler Moritz von Schwind zur Frage, welche sind die Wünsche, die der Künstler hegen muss, um unsere Zeit zur wahren Empfänglichkeit für die schönen Künste reif zu machen und inwiefern entsprechen die gegenwärtigen Kunstvereine diesem Zweck. Wie gesagt, 3 Bände der Veden haben sich erhalten. Das letzte Protokoll berichtet vom 190. Bad im Ganges in der Augsburger Pagode. Anwesend waren damals die Frutti Zitrone, Olive, Distel und Kaktus, Dattel und Kastanie, also unter anderem Gutzko und Hessemer, nicht aber Heinrich Hoffmann, sowie ein gewisser Sulzberger. Es habe anmutige Gespräche und interessante Mitteilungen der Zitrone über den Zollverein der Olive über Sachsen gegeben.
Wie lange gab es den Verein?
Im letzten Protokoll von 16. August 1845 steht da leider kein Wort zu einer bevorstehenden Auflösung des Vereins, nach dann bereits fast 5 Jahren.
Endete es so?
In seinen Memoiren, die erst Jahrzehnte nach seinem Tod publiziert wurden, notierte Heinrich Hoffmann, die politischen Verhältnisse störenden Einflüsse zweier missliebiger Mitglieder lockerten das gesellige Band. Die disponible Hirnmunition war verpufft, das Pulvermagazin war geleert, die jungen Soldaten waren invalide geworden. So löste sich der Verein wohl im Jahr 1845 aus den genannten Gründen auf. Schade, dass der diskrete Hoffmann hier nicht ausführlicher über die internen und politischen Hintergründe berichtete, so kurz vor der Revolution.
Was könnten denn die Ursachen für die Auflösung des Vereins gewesen sein?
Ja, das Ende des Vereins war vermutlich durch die wesentlichen Lockerungen der Zensur verursacht, die bereits 1845 einsetzten und eben die Notwendigkeit für diesen geschützten, unzensierten Raum nicht mehr mit sich brachten.
Welche gesellschaftliche Bedeutung hatte denn der Verein insgesamt in der Epoche des Vormärz?
Ja, wie gesagt, unter dem Druck der staatlichen Zensur und Mitwirkung vieler Freimaurer bot es eben einen geschützten Raum und schuf eine Gesprächskultur liberalerer Art. Diese Gesprächskultur wirkte von den Mitgliedern in die einzelnen gesellschaftlichen Bereiche zurück, also auch Kunst, Wissenschaft sowie die städtische und nationale Politik.
Und zu Heinrich Hoffmann selbst, haben Sie da noch einige Informationen?
Ja, er war nicht unpolitisch, aber trat in der Folgezeit in Frankfurt eben auch nicht parteipolitisch oder gar revolutionär im Sinne der Revolution auf. Nach seinem Eintritt in die Loge zur Einigkeit 1836 deckte er seine Mitgliedschaft nach nur 7 Jahren, also 1843. Als die Loge Mitte der 1840er beschloss, keine Juden mehr aufzunehmen, legte er den Schutz dann unwiderruflich ab. Das hinderte ihn jedoch nicht, Kontakt zu vielen Brüdern der Loge zu halten, die seine Ansichten teilten, aber nicht so konsequent handelten.
Vielen Dank, dass Sie so ausführlich Rede und Antwort gestanden haben. Und an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, nun sind wir am Ende unserer Episode über Heinrich Hoffmann und den Frankfurter Tarnverein Tutti Frutti angekommen. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn Sie bald wieder mal zuhören.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Besuchen Sie das Frankfurter Demokratie-Café für weitere Folgen oder abonnieren Sie ganz einfach den Podcast, um keine Folge zu verpassen.